Das tatsächlich Schöne an westlichen Demokratien ist ja, dass man so ziemlich alles sagen kann, fast alles sagen kann, ohne juristische oder sonstige Konsequenzen zu bekommen. Das Problem könnte sein, dass das, was man da als Meinungsfreiheit feiert, sehr oft sehr folgenlos ist. Man könnte also die These in den Raum werfen, dass sich die sogenannte Meinungsfreiheit darin erschöpft, dass man alles sagen darf, weil es ohnehin niemanden interessiert. Und wenn es jemanden interessiert, hat es trotzdem keine Folgen. Tja, und da reden sie und alle reden durcheinander und keiner hört so richtig zu. Die Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Und wenn schon alle reden und wenn schon alle alles, fast alles sagen dürfen, dann gehen wir doch mal ein bisschen ins Ganze oder aufs Ganze oder ums Ganze. Where is an alternative? Das war die Frage, die in Leipzig vor ein paar Monaten eine Veranstaltungsreihe gestellt hat. Und da ging es um, na, zum Beispiel eine ganz andere Form der Produktionsweise. Diskutiert wurde da und wir hören die Organisatoren.
Die Idee kam eben, dass wir halt, um uns auch authentisch von diesen Versuchen des Realsozialismus abzugrenzen, also aus der Reflexion dadurch, dass wir eben überlegen müssen, was wollen wir eigentlich dem Kapitalismus entgegensetzen, einfach erstmal eine Produktionsweise, die auf Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaftsmitglieder gerichtet ist und nicht auf Profitmaximierung. Und das sehen wir eben, diese Frage nach dieser anderen Produktionsweise oft nicht beantwortet wird. Also wir glauben, dass wir in Reaktion auf diese ganzen Probleme des erstarkten völkischer, nationalistischer Bewegungen etc. einfach wieder eine breite kommunistische Arbeiterinnen- bzw. soziale Bewegung brauchen. Und Teil davon wäre für uns eben zu überlegen, was wir dem Kapitalismus eigentlich entgegensetzen wollen.
Wo könnte eine Alternative sein? Eine Leipziger Veranstaltungsreihe mit einigen Vorträgen, die sind auch dokumentiert im Internet, zum Beispiel einfach mal das Audioarchiv aufsuchen. Und wir wollen das aufgreifen. Hier in den nächsten Minuten die ein oder anderen grundlegenden Gedanken. Und da beginnen wir mit der Frage, was ist denn eigentlich eine gelungene, eine sinnvolle Kapitalismuskritik? Und warum könnte es oder müsste es notwendig sein, sich dennoch Gedanken zu machen über die ein oder andere Alternative zu dem, was da ist, zu dem Bestehenden?
Es bleibt ja die Frage dann, wie ersetzen wir den Markt als Verteilungsinstrument oder wie ersetzen wir Unternehmen als Möglichkeit zur Organisation von Arbeit? Gleichzeitig haben wir aber auch immer die Geschichte im Hintergrund, dass die Versuche des Staatssozialismus katastrophal nach hinten losgingen und eigentlich in der Umwälzung der Verhältnisse nur einen neuen, noch repressiveren Apparat geschaffen haben. Also aus der Kombination, solche Versuche abzulehnen und zu vermeiden und gleichzeitig etwas Besseres schaffen zu wollen, finden wir, dass man sich Gedanken machen sollte, wie wir es besser machen wollen.
Also zum Beispiel auch so Projekte der Arbeiterinnen, Selbstverwaltung, besetzte Fabriken etc., die ja immer auch bestehenden gesellschaftlichen Zwängen ausgesetzt sind. Und denen wird ja immer dann vorgeworfen, okay, ihr reproduziert auch nur das Bestehende, aber es ist klar, weil sie ja eben im Kapitalismus immer bestehen. Und wir würden sagen, wenn sie sich auf dem Konzept von Kommunismus, wie Rätekommunismus oder so beziehen würden, dann würde das so diesem Inseldasein entgegenwirken.
Ja, von diesen Gedanken zum Historiker Ralf Hofrogge. Der hat einige sehr schöne Bücher herausgegeben, hat vor allem Biografien der Arbeiterbewegung herausgegeben, ein Werk zum Beispiel über Richard Müller, Kennt kein Schwein. Außer er oder sie liest das Buch von Ralf Hofrogge, 2008 erschienen. Oder eine ganz hervorragende Dissertation vom Historiker Ralf Hofrogge ist die über Werner Scholem. Eine politische Biografie ist vor 3, 4 Jahren erschienen. Dieser Historiker nun mit dem Versuch, die Vor- und Nachteile des Genossenschaftsgedankens einzuholen.
Dass man halt sagt, okay, diese Inseln im Kapitalismus funktionieren nicht. Ich würde sagen, ja, sie funktionieren schon, nur sie funktionieren unter begrenzten Bedingungen. Zum Beispiel wohne ich heute noch in Berlin in der Wohnungsbaugenossenschaft, die 1901 gegründet wurde, hat beide Weltkriege überlebt und das Haus steht immer noch. Also es funktioniert offensichtlich, wenn man Kapital hat, dieses kollektive Wirtschaften. Kapital in diesem Sinne Grundstücke und ein Gut, was immer geht, weil wohnen muss man. Während in anderen Bereichen halt die innerkapitalistische Konkurrenz viele von diesen Genossenschaften halt platt gemacht, totgeschlagen hat. Das letzte jetzt Coop. Das war früher die Konsumgenossenschaftsverband, ist in Westdeutschland schon in den 80er Jahren pleite gegangen an den großen Supermarktketten. Es gab lange noch in Schleswig-Holstein einen Restbestand davon, der arbeitet jetzt aber auch mit Rewe zusammen. Und da merkt man, also Genossenschaftsidee ist oft daran gescheitert, dass sie bei Prozessen extremer Kapitalkonzentration nicht mithalten können. Hat aber auch ihr Scheitern daran, dass sie intern oft bürokratische Managementstrukturen abgebildet hat, die sich von kapitalistischen Unternehmen kaum noch unterschieden haben. Auch dies oft eine Anpassung an Markt und Konkurrenz und Preiskämpfe. Die Gegenidee war immer, man muss den Staat irgendwie übernehmen. Da ist eben das Problem gewesen, dass der Staat eben keine neutrale Instanz ist und oft keine Lust hatte, sich einfach übernehmen zu lassen, weder durch Reform noch durch Revolution. Es gab Versuche, das zu tun. Also die interessanteste ist wahrscheinlich die Regierung Allende gewesen, nochmal in den 1970er Jahren, wo halt tatsächlich sehr radikal halt Transformationen stattgefunden haben. Auch in Israel ist es ein ganz interessantes Modell gewesen, die Kibbutzim als Agrargenossenschaftsbewegung. Da ist witzigerweise der Fritz Naftali Minister gewesen, der halt das Wirtschaftsdemokratieprogramm geschrieben hat und hat viele von den Sachen hinterher im Exil umgesetzt. Aber auch da hat man gesehen, viele solche Reformen, auch wenn sie sehr weitgehend sind, sind in einem Umfeld, das drumherum noch kapitalistisch ist, rückholbar. Sei es Fall Chile durch Gewalt, sei es aber auch, Israel ist ein sehr interessantes Beispiel, ein, zwei Finanzkrisen am Anfang mit sozialistischen Regierungen hat es einen Bailout gegeben, wie es den heute für die Deutsche Bank und die Commerzbank auch gibt. Einmal eine konservative Regierung gibt keinen Bailout. Die Kibbutzbewegung und die Agrargenossenschaften haben massiv auf Grundeis gefahren. Und schließen würde ich damit, dass halt die Umsetzung von Kollektivproduktionsideen nicht unbedingt immer eine Frage des besseren Modells ist, sondern eine Frage von politischer Hegemonie.
Ist solidarische Ökonomie eine Idee von gestern, eine Utopie von gestern oder hat sie ihren Platz eventuell noch im Hier und Heute? Gut, das ist eine rhetorische Frage, aber es war eine der Fragen, die gestellt wurden bei der Vortragsreihe in Leipzig vor ein paar Monaten unter dem Titel Where is an Alternative? Und da wurde auch diskutiert über das Prinzip des Commons. Eine Bewegung oder eine Idee, die sagt, wir könnten doch die Ressourcen, die uns da zur Verfügung stehen, gemeinschaftlich verwalten. Christian Siefke hat zum Thema referiert.
Ja, Commons sind zum einen mal Ressourcen, die gemeinschaftlich genutzt werden, auch gepflegt werden, oft erst erzeugt werden von einer Gruppe von Leuten, die sich also für dieses Commons zuständig fühlt und sich darum kümmert. Und es wird dann auch von den Mitgliedern dieser Gruppe genutzt oder je nachdem gerade bei Wissenscommons, so im digitalen Bereich, wo Informationsgüter produziert werden, da ist das Commons etwas, was auch weltweit von allen Menschen genutzt werden kann. Wichtig ist also, es gibt eine Ressource, die hier als Commons gepflegt und genutzt wird. Dann gibt es aber auch eine Gruppe von Leuten, eine Community, das ist auch in dem Commons-Begriff mit drin, die sich eben um diese Ressource kümmert. Und ja, dann gibt es Regeln, die sich diese Community selber gestaltet, entwickelt, wie eben das Commons genutzt werden kann, wer sich darum kümmert, wie die genauen Zugangsbedingungen sind und so weiter. Also es ist im Grunde eine Triade von einer Ressource oder einem Produkt, einer Community, die sich darum kümmert und die Regeln, die sich diese Community eben setzt dafür.
Ich würde sagen, dass die Commons-Theorie viele gute Hinweise gibt. Ich glaube auch, dass natürlich eine Gesellschaft, die irgendwie so das Ticket befreite Gesellschaft verdient, auf alle Fälle starke Elemente von Dezentralität haben muss. Ich glaube nur, dass die Commons-Theorie zweierlei vor allen Dingen unterschätzt. Nämlich einmal die technische Komplexität einer industriellen Produktion und vielleicht noch wichtiger, ich glaube, dass die politische Ebene vollständig unterschätzt wird. Mit politischer Ebene meine ich Entscheidungsfindungsinstitutionen und die Interessenskonflikte, die auch in einer befreiten Gesellschaft meiner Ansicht nach notwendig auftreten. Also ich weiß aus meinem Beschäftigen mit dem Realsozialismus, den ich wirklich nicht hochhalten will, aber dass die zum Beispiel in der DDR auch schon angefangen haben, ihre Stoffverteilungsbilanz zu versuchen, zunehmend auf IT-Basis weiterzuentwickeln. Nun waren sie ein bisschen früh dran, beziehungsweise früh nicht mehr da, sodass die IT-Technik da noch nicht so entwickelt, so vorangeschritten war. Ich glaube nur, und deshalb ist dieses DDR-Beispiel auch interessant, dass die interessanten Fragen sich jenseits dieser Ebene von wirklich technischen Lösungen abspielen und auch jenseits dieser Ebene beantwortet werden müssen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn man davon ausgeht, es gibt knappe Ressourcen, und davon müssen wir ausgehen, weil der Kapitalismus schon dafür sorgt, dass von allem nicht genug da ist. Und wenn man also davon ausgeht, wir wollen diese Gesellschaft irgendwann mal beerben, sage ich jetzt mal, müssen wir davon ausgehen, dass wir erstmal Mangel an ganz vielen Bereichen vorfinden. So, die spannenden Fragen sind ja, Wie setze ich da Prioritäten? Wie verändern sich Stoffkreisläufe, wenn ich zum Beispiel Produktionsweisen verändern will, zum Beispiel um sie menschenwürdiger zu machen, weniger gesundheitsschädlich, mit kürzeren Arbeitstagen? Wie verschiebe ich da Produktion von einem Sektor ins andere? Wie setze ich Prioritäten, wenn, weiß ich nicht, gleichzeitig Krankenhäuser und vernünftige Düngemittel produziert werden müssen? So, das sind die interessanten Fragen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Informationstechnologie da wichtige Lösungswege, na, vielleicht nicht aufzeigen, aber erleichtern kann. Aber ich glaube nicht, dass auf dieser technischen Ebene tatsächlich sozusagen der Königsweg zur Revolution oder zur Befreiung oder wie man das nennen will, findet.
Zuerst einmal Christian Siefke gehört und dann eine Kritik an dem Commons-Gedanken, eine Kritik von Rüdiger Marz, der da kritisiert hat, dass die Idee der Commons keine politische Vermittlung denken kann, dass sie gesellschaftliche Konflikte ausblendet, dass sie Interessensgegensätze ausblendet, dass sie letztlich nicht die Komplexität der modernen Gesellschaften im Blick hat. Allerdings, auch Rüdiger Marz kann doch ein paar positive Aspekte von Commons erkennen. Das kann man nachhören, nicht an dieser Stelle, sondern in dem sehr zu empfehlenden Portal audioarchiv.blogspot.de im Internet suchen. Da werden tausende Vorträge, Radiosendungen dokumentiert und so eben auch die Veranstaltungsreihe aus Leipzig und dem Titel Where is an Alternative. Da geht es also über die Konzepte von Commons und ja, gemeinschaftlicher Verwaltung, gemeinschaftlich verwalteter Ökonomie, Audioarchiv. Und dann schauen wir doch mal, ob sich auch hier mal wieder Meinungsfreiheit darin erschöpft, dass man alles sagen kann, aber es ganz folgenlos bleibt. Das waren die Nachrichten aus dem beschädigten Leben.